Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Faris Wogatzki. Herr Wogatzki, wie geht's?
Danke, gut. Hatte eine lange Fahrt.
Geht's gut. Sie sind jetzt von wo gekommen?
Aus München.
Wir haben Sie eingeladen, weil Sie haben ein ganz hervorragendes Buch geschrieben, nämlich dieses hier. Möge keiner sagen, er hätte es nicht gewusst. Ist Ihr erstes Buch?
Ja.
Ihr erstes Buch, und dieses Buch beschäftigt sich mit einer Thematik, die explosiv ist. Ich glaube, man kann das so sagen. Es geht um das Schicksal der Palästinenser und vor allem, wie wir es hier in Deutschland behandeln, wie wir es verkaufen.
Das ist richtig.
Wie wir dazu eine bigotte Haltung entwickelt haben oder haben müssen, wie wir dazu schweigen, uns um den heißen Brei herum bewegen. Bevor wir auf das Buch kommen, als ich das Buch gelesen habe, es ist 470 Seiten stark, es ist ein Nachschlagewerk, und das Wort Nachschlagewerk trifft es auch, ist auch eine Abrechnung. Kann man sagen, da habe ich spontan gedacht, das ist ein Buch, was mich beeindruckt hat, so wie das Buch von Ilan Pape, Die ethnische Säuberung Palästinas. Also da haben Sie wirklich Großartiges geleistet. Aber warum Sie das getan haben? Sie sind kein Palästinenser?
Das ist richtig.
Das möchte ich gerne im Vorfeld zum Buch von Ihnen wissen. Faris ist ein arabischer Name, Wogatzki ist kein arabischer Name.
Ja.
Wie kommen Sie zu dieser Mischung?
Der Name Faris ist tatsächlich arabisch, hauptsächlich vertreten im maurischen Marokko, Algerien. Wogatzki, die Endung sagt es schon, ostpreußisch.
Mhm.
Das hat mit der Zeit zu tun, über die ich auch geschrieben habe.
Sie sind, haben eine deutsche Mutter und einen arabischen Vater.
Ja.
Und sind aber dann in die DDR gezogen worden.
Mein Vater ist 1963, 64 in die DDR gezogen, weil seine Mutter hier lebte.
Und sind dann 71 in die DDR zur Welt gekommen?
Richtig.
Und dort auch sozialisiert worden?
Vollständig, ja.
Hat das was mit Ihnen gemacht, was bis heute nachwirkt?
Auf jeden Fall. Und zwar jeden Menschen unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, von Sozialstatus als Mensch nehmen, wahrnehmen.
Also ein sehr ausgeprägtes Gefühl für Fairness, würden Sie das so sagen? Das haben
ja.
Sie mitbekommen?
Ja, eindeutig.
Sie sind ja antifaschistisch erzogen worden. Können Sie mal Menschen erklären, die ganz jung sind, die damit gar nichts mehr anfangen können, sowohl nicht mit dem Antifaschismus, auch nicht mit dem Faschismus? Was bedeutet das, antifaschistisch erzogen worden zu sein und da Antennen für zu haben, also für den Faschismus?
Tatsächlich ist das Wort Antifaschismus heutzutage in einer sonderbaren Konstellation. Zu meiner Zeit, als ich in der DDR zur Schule ging, bedeutete es nie wieder, und das Wort nie wieder vollständig, in irgendeiner Form Handlungen zuzulassen, die andere Menschen unterdrücken, misshandeln, ausbeuten, sogar töten. Dies niemals wieder zuzulassen. Das war die Essenz meiner sozialen Bildung in der DDR.
Sie hatten auch viele Freunde aus sozialistischen Bruderländern. Ich lese im Buch eben, mit dem man ins SEZ gegangen ist. Es ist hier ein ganz berühmtes Bad in Ostberlin. Wer war da alles darunter? Woher kamen die Menschen, also die Jugendlichen?
Also ich hatte Freunde aus Algerien, aus Bangladesch, aus dem Jemen, aus Tunesien, und es waren noch weitaus mehr verschiedene Jungs und Mädels, die sich dort getroffen haben.
Und was war die gemeinsame, was war der gemeinsame Nenner? Was war die Basis?
Freundschaft.
Einfach Freundschaft. Und Freundschaft. Den Menschen als Menschen betrachten.
Ja, es spielt überhaupt keine Rolle. Hast du jetzt nur eine dunkle Hautfarbe oder ein bisschen heller? Hast du lockige Haare? Spielt keine Rolle.
Spielt die Religion eine Rolle?
Spielt keine Rolle, ja. Nein.
Das heißt, den Menschen so nehmen, wie er ist. Und wenn er ein Idiot ist, ist er halt ein Idiot. Aber nicht, weil er von X kommt, weil man ihn nicht mag, meinetwegen.
Ja.
Aber wenn man ihn mochte, war es auch nicht, ja klar, wenn du von dort kommst, mag ich dich. Sondern man hat ihn individuell betrachtet.
Vollkommen richtig. Nicht nach einem Schema, wie es leider heute großteils der Fall ist, sondern Mensch.
Jetzt gibt es die DDR so nicht mehr. Vermissen Sie das eigentlich?
Das Sozialgefüge auf jeden Fall.
Was vermissen Sie nicht?
Das wäre jetzt ein neues Thema, da würden wir bestimmt noch mal 2 Stunden sitzen.
Versuchen Sie es in einer Minute zusammenzudampfen.
Die technologische und Umweltrückschrittlichkeit der DDR. Die notwendig gemacht wurde, leider, um wirtschaftlich industriell mithalten zu können.
Also das da fand ich sehr schade. Da war ein Fortschritt. Das wiedervereinigte Deutschland ist nach dem Zweiten Weltkrieg mit Jugoslawien wieder schuldig geworden. Sie sind also heute in einem Staat, der das, was Sie in der DDR auf gar keinen Fall wollten, jetzt im Gesamtkonstrukt wieder tut. Wie geht es Ihnen eigentlich damit?
Salopp gesagt oder?
Nee, Sie können hier ganz auf Tacheles sprechen.
Ich erachte es als eine unter aller menschlicher Würde bestehende Situation, die Deutschland in Europa als auch in der gesamten Welt präsentiert. Ob nun in Afghanistan, in Syrien oder in anderen Ländern. Mhm. Ich achte das für sehr nachteilig für Deutschland, für Europa und die gesamte Welt.
Würden Sie denn sagen, dass Deutschland als 51. Bundesstaat der USA, sage ich mal die Provokative, wie ich es bei Ihnen gelesen habe, ein Handlanger eines imperialen Systems ist, was auch vor Faschismus nicht zurückschreckt?
Ja, natürlich. Das begann schon 1954, als die ersten Gespräche mit McCloy und Adenauer zusammenkamen. Was der US-Amerikaner sagt, sollte, wurde umgesetzt. Da hat Adenauer nicht lange gefackelt.
Mhm. Ja. Wir haben es in Ihrem Buch ständig damit zu tun, dass wir mit etwas konfrontiert werden, was ich bigott nenne. Also diese Doppelstandards vor sich selbst, aber da eben Schwerverbrecher sein, aber menschlich sauber bleiben. Das sind diese, das, was der Soldat macht, legt das MG an, aber er kann menschlich sauber bleiben. Das sehen wir die ganze Zeit. Weil wir gerade in der NATO-Diskussion hier auch im Moment so sind. Wie erleben Sie die aktuelle Situation? Panzer wieder kurz vor der russischen Grenze, deutsche Soldaten an sehr vielen Standorten, dieses Neusprech, friedenssichernde Maßnahmen, Rüstungsexporteur auf Platz 4, vor allem in Krisenregionen, und zwar an jeden verkaufen die, also nicht nur an Israel subventioniert, auch an Saudi-Arabien, auch in afrikanische Regionen, an jeden. Wie erleben Sie das?
Ja, ich erachte es als einen Bruch des sogenannten 2+4-Vertrages, denn darin stand keine Annäherung an Russland. Dass die Grenze bestehen bleibt, so wie sie war. Mhm. Dass die US-Amerikaner, NATO-Mächte, nicht näher an Russland heranrücken. Und das ist der Fall.
Diese Osterweiterung.
Ja, halte ich für ausdrücklich gefährlich. Mhm.
Warum haben Sie sich, wenn es Ihnen doch, was die Erziehung angeht, vor allem um unterdrückte Völker geht, gerade in Ihrer Zeit, als Sie jugendlich waren, waren ja viele afrikanische Länder dabei, Mosambik, Nicaragua, man kann jetzt überall sehen. Warum haben Sie sich ausgerechnet auf Palästina eingelassen? Da gibt es doch schon viele Bücher drüber. Das können Sie nicht bestreiten.
Es gibt sehr viele Bücher über das Thema. Es hat damit zu tun, dass die Kefir, das palästinensische Tuch, in der DDR sehr begehrt war. Es war nicht nur modisches Accessoire, sondern auch Einstellung.
Das Tuch, was Arafat so berühmt gemacht hat.
Ja. Israel war das schon zu meiner Kindheit das Sinnbild von Imperialismus, von Apartheid, von Neofaschismus und Unterdrückung.
Wurde das in der DDR so gelehrt oder ist das Ihr selbst zusammengebautes Weltbild?
Ich habe lediglich nachgedacht, was andere vorgedacht haben. Mhm. Und kam zu dem sonnenklaren Entschluss, dass dies Tatsache ist.
Die DDR war, als sie bestand, ein Freund der Palästinenser. Ja. Es gab auch Austausch. Aber sie sind kein Feind der Israelis gewesen.
Nein, das nicht.
Wie war denn das Verhältnis dann zu Israel? Und wie ist Ihr Verhältnis denn zu Israel? Würden Sie sagen, die Israelis oder die Bürger Israels oder die Juden oder die Zionisten, mit wem haben Sie ein Problem? Da muss man ja aufpassen, das wird ja alles immer vermischt.
Ja, ich habe grundsätzlich kein Problem mit einem Israeli, der sich so verhält, wie er behandelt werden möchte.
Also wie Kant es vorgegeben hat.
Genau so.
Und wenn er das nicht tut, dann haben Sie ein Problem mit ihm.
Vollkommen richtig. Dann ist er für mich, dann diskreditiert er sich selber als Jude. Ich habe kein Problem mit Israelis per se.
Aber wenn sich jemand, wie Sie jetzt sagen, diskreditiert als Israeli, wenn er sich nicht so benimmt, wie er selbst behandelt werden möchte, das trifft ja auf alle anderen auch zu. Auf Saudi-Arabien, auf Deutsche, auf jeden würde das zutreffen. Jetzt nicht speziell, dass Sie sagen, Sie haben jetzt nicht mit Israel speziell eine Rechnung offen, sondern Sie haben mit jedem imperialistischen Gebilde eine Rechnung offen und sprechen das offen an.
Vollkommen richtig. Es ist mir auch in meinem tiefsten Innern ein Missfallen, dass Saudi-Arabien, soweit bekannt, Waffen an Israel verkauft, die dann gegen Palästinenser, also Brüder und Schwestern des Islam, in Stellung gebracht werden. Mhm.
Und da sind wir auch ganz tief schon in dem Buch. Dieses Buch ist ein Buch auch für die YouTube-Generation geschrieben, kann man so sagen. Mhm. Denn es ist auch ein Nachschlagewerk. Man braucht keinerlei Vorkenntnisse, um dieses Buch zu verstehen. Wenn man welche hat, ist das gut. Mhm. Aber man kann auch irgendwo reinspringen und verschiedene Kapitel zeigen einem eben, was ich den Gaza-Krieg oder die Nakba oder die UNO, was sie damit zu tun hat, oder das Verhältnis Deutschland oder Medien. Das kann man so sehen. Hat sich das so ergeben oder war das, als Sie angefangen haben, das Buch zu schreiben, vor knapp eineinhalb Jahren, war das so ein Plan, dass das so sein soll für Ihre Generation?
Ich saß an meinem Schreibtisch, am Laptop und überlegte, wie kannst du ausdrücken, was dich in dieser Gesamtheit dieser Thematik bewegt? Und habe es so getan, wie es vorliegt, in einer Form, die nicht in akademischer Blässe dahin geschrieben ist, sondern kurz und knapp für jeden nachvollziehbar.
Das finde ich auch die Stärke des Buches, dass Sie das sehr dialektisch tun. Das kenne ich nur von DDR-Bürgern oder aber Maschinenbauern, die auch sehr genau, gibt es eine Ähnlichkeit, die sehr straight sind. Also ein Maschinenbauer, der weiß ganz genau, warum eine Schraube da ist und nicht, ja, die hat halt hingepasst. Der kann es genauso erklären, so habe ich das Buch auch gesehen. Da sind Sätze, die gehen sowas, so ein Muhammad Ali Uppercut, der trifft einfach, wo ich genau weiß, dass das sitzt. Lassen Sie uns, bevor wir tief einsteigen ins Buch, nochmal zu dem kommen, was Sie gerade gesagt haben über Saudi-Arabien. Ich glaube, für alle, auch die sich nicht auskennen, ist das große Dilemma dieser Katastrophe, dieser begann 48 mit der Vertreibung. Erstens, dass es die längste Vertreibung ist in der Geschichte der jüngeren Menschheit. 70 Jahre ist jetzt das ein besetztes Land und geht es den Palästinensern dreckig, andersrum, um es vorsichtig auszudrücken. Und sie haben letztendlich keine Freunde, was damit zu tun hat, dass viele eben auch Mittäter waren, mehr oder weniger wollt. Die Vereinten Nationen haben ja das Land verschenkt.
Selbst gegeben haben sie sich das Recht, fremder Menscheneigentum zu veräußern.
48, also drei Jahre nach dem Holocaust, war eine Initialzündung, aber auch vorher gab es ja schon die zionistische Einwanderung. Ja. Also das Land hätte es auch so gegeben, dann wurde es eben zum Staat erklärt. Die Europäer haben mit dem Sykes-Picot-Plan damals schon auch Osmanische Reich auch verteilt und hatten auch ein Interesse, dort einen Brückenkopf zu haben.
Vollkommen richtig.
So, die Vereinigten Staaten sind der Hauptpartner im Moment, die größte Auslandsinvestition und haben eine ähnliche Geschichte. Siedlerkolonialismus, sie hatten die Indianer, die Israelis hatten die Palästinenser. Ja. Aber auch die arabischen Staaten sind nicht wirklich solidarisch, denn die OPEC würde jetzt einfach sagen, wir machen jetzt mal zwei Wochen die Ölhähne drosseln, bis jetzt einfach der Oslo-Plan, sage ich mal, umgesetzt wurde. Also das Land wird zurückgegeben, wie festgeschrieben, und dann wäre auch Feierabend. Passiert auch nicht. Also wer dieses Buch liest, hat denn die Macht, etwas zu ändern? Oder können es nur Leute lesen und verstehen, die keine Macht haben?
Nein, es kann grundsätzlich jeder und vor allem sollte jeder das Buch lesen, um sich basisorientiertes Wissen über die Thematik anzueignen, um zu verstehen, dass die Palästinenser genauso Menschen sind wie Sie, wie ich, wie hin zum Kunst.
Dass die Palästinenser im Moment noch weniger Lobby, zumindest im Westen haben, im Nahen Osten sieht es ja ein bisschen anders aus, in der arabischen Welt ist das ja schon Thema, hat vielleicht auch damit zu tun, dass man sie jetzt eben unter Araber und das wird damit Nahosten, mit Flüchtlingen, Köln, Platte, das wird alles vermischt. Ja. Das sehen Sie, es ist ganz schwierig, etwas für Araber zu tun oder Palästinenser zu tun. Schwierig.
Ja, hat jemand einen dunklen Teint, hat er südländischen Einschlag, hat er vielleicht sogar die Kefir an oder einen palästinensischen Schal, sieht er muslimisch aus, schon wird ein Generalverdacht.
Seit dem 11. September ist das ehemals ein verkappter.
Ja, Mensch, na, das könnte ja, muss ja nicht sein, aber könnte ja sein, oh, Muslime. Und das ist ein verwerfliches Verhalten, welches hier in Deutschland in einer Grandeza betrieben wird. Ich finde es unwürdig.
Das ist wieder ein medial auch vermittelter Rassismus. Wir werden auf die Medien kommen. Es gibt auch ein Zitat von Chomsky, nachdem das Buch hier letztendlich auch benannt ist. Möge keiner sagen, er hätte es nicht gewusst. Er sagt es, glaube ich, in Wunde in der Ost. Kommt es auch so vor. Nämlich er schreibt hier auch, das, was für die Diktatur die Gewalt ist, ist in der Demokratie die Medien.
Ja.
Die erzeugen auch ein Klima. Das Buch ist bei Zambon erschienen, diesem wirklich überzeugten Antifaschisten italienischen Ursprungs. Und Sie haben uns noch ein weiteres Buch vom Verlag mitgebracht. Passiert auch nicht so oft, dass ein Autor, der ein Buch schreibt, noch ein anderes Buch mitbringt, was nicht von ihm ist. Was ist das für ein Buch, Palästina?
Das ist von Herrn Dr. Giuseppe Zambon und einem früheren Autoren von Dr. Zambon, dem Herrn Vittorio Arrigoni, geschrieben worden, der 2011 mutmaßlich von einer israelischen Einheit ermordet wurde, da der Vittorio sich in Gaza intensiv und publikumswirksam, medienwirksam für die Palästinenser eingesetzt hat. Mhm. In diesem Buch ist, nehmen Sie den Umschlag ab, tun Sie einen anderen Umschlag rum, sagen Sie vielleicht 1945, dann ist das ein und das, es ist identisch.
Also die Art und Weise der Gewalt.
Der Verbrechen an Menschen.
Also das Buch kann ich nur empfehlen, sind auch sehr viele Aufnahmen drin, die man auch im Netz so nicht findet. Da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Ja. Und wenn man dieses Buch liest, das ist auch ein hervorragendes Buch, was ich nur empfehlen kann.
Vollkommen richtig. Der Titel möge keiner sagen, er hätte es nicht gewusst, ist nicht ohne Grund gewählt. Nicht nur, weil ich ein begeisterter Leser von Chomsky-Texten bin, sondern wir wissen, im 21. Jahrhundert, wir sind alle vernetzt, verkabelt, jeder hat Internet, wir wissen, was in Nahost passiert. Wir können nicht sagen, wer
da war eine Informationslücke.
Ja, das innerhalb von 10 Stunden ist der Mord, der mal wieder in Hebron oder in Ost-Jerusalem geschehen ist, der ist innerhalb von 10 Stunden weltweit verbreitet.
Seit der Gründung Israels wurden 750.000 Palästinenser verhaftet. Ja. Das muss man sich erstmal vorstellen. 750.000 Palästinenser waren seither in Haft. Das können nicht alles Terroristen sein, da stimmt irgendwas auch nicht, muss man dazu sagen. Aber lassen Sie uns auf den Kern des Problems kommen. Der Kern ist nicht das Judentum, die jüdische Religion, das Volk, sondern der Kern ist der politische Zionismus als Ideologie. Was stört Sie an diesem Zionismus? Andere Staaten haben doch auch eine Ideologie. Was ist daran das Problem?
Dass diese Ideologie menschenverachtend ist. Im Dritten Reich hieß es Nationalsozialismus.
Herrenrasse?
Herrenrasse, Lebensborn und Lebensraum, all diese Begrifflichkeiten. Und in Israel heißt es Zionismus, sei Judentum, sei ein Land für ein Volk. Zionismus ist eine menschenverachtende Ideologie.
Also eine Blut- und Boden-Ideologie, würden Sie das so sagen?
Volk und Reich.
Volk und Reich, ja. Wie würden Sie die aktuelle Regierung bezeichnen? Also mal angesiedelt, wenn wir mal rechts außen bei uns die AfD sehen. Wo steht da die aktuelle Regierung Israels?
Häufig wird ja gesagt, far right wing. Und ich frage mich, wie weit geht far right wing? AfD wird rechts außen gesagt, die wohl ganz gut mit der israelischen Regierung können.
Ja.
Wie weit ist rechts außen, dass es nicht irgendwann einmal in einer Form Gestalt annimmt, wenn nicht sogar schon hat, wie es die NSDAP war?
Es gibt ja noch die Partei Jüdisches Heim, was ja auch die aktuelle Regierung für sich hier mit einer extrem rassistischen Verteidigungsministerin. Würden Sie sagen, Sie sagen es im Buch, es ist für Sie ein faschistischer Staat?
Ich sage es eindeutig, Israel ist ein faschistischer Staat.
Es gibt über 50 Rassegesetze speziell für Palästinenser. Ja, ja. Es gibt eben Verbot hier, also Staat für Jude verboten, steht da für Palästinenser verboten.
Ja.
Ja, also sehr vergleichbar auch mit Südafrika, obwohl Desmond Tutu, der im Buch oft vorkommt, auch sagt, Entschuldigung, so weit haben wir es nicht getrieben.
Das ist wahr.
Ja, und das sagen auch die Weißen, die in Südafrika geherrscht haben, wir haben unsere Townships nicht bombardiert.
Ja.
Lassen wir den Zionismus einfach selber sprechen, nicht, dass man uns unterstellt, wir hätten etwas. Also ich möchte mal eine Rede zitieren von Menachem Begin, der ja damals auch bei einer Terrororganisation ganz früh dabei war, bevor es Israel gab. Und später dann eben auch Ministerpräsident wurde und Preise bekommen hat. Der sagte 1982, ich lese das mal vor, also ganz offiziell als Ministerpräsident, kann man sich jetzt ein Bild machen, wie man das findet, unsere Rasse ist die Herrenrasse. Wir sind heilige Götter auf diesem Planeten. Wir sind so weit entfernt von minderwertigen Rassen, wie sie von Insekten sind. Andere Rassen werden nicht als menschliche Extreme betrachtet. Unser Schicksal ist es, die Herrschaft über die minderwertigen Rassen zu übernehmen. Unser irdisches Reich wird von unseren Führern mit einem Stab aus Eisen geführt werden. Die Massen werden unsere Füße lecken und uns als Sklaven dienen. Das sagte der. Und der bezieht sich da letztendlich auch auf den Staatsgründer Ben-Gurion, dessen Tagebücher kann man ja lesen, ich kann nur dringend so raten. Der sagte schon ganz früh, wer das zionistische Problem von einem moralischen Standpunkt aus angeht, ist kein Zionist. Ja. Warum wird, das hat ein Ministerpräsident gesagt in den 80ern, warum wird das nicht zur Kenntnis genommen, wenn man über Israel spricht in Deutschland?
Warum? Das ist eine berechtigte Frage, die sich die Menschen in Deutschland selber, nicht nur durch dieses Buch, es gibt derer viele in Deutschland, die sich die Menschen in Deutschland beantworten müssen. Der Terrorist Menachem Begin hat gleichfalls das Bundesverdienstkreuz bekommen, wenn ich mich nicht irre. Und wenn Tatsachen in Deutschland nicht gesagt werden können, weil es einem Etikett nicht gefällt, dann haben wir es mit einer Null-Demokratie zu tun, dann haben wir es nicht mit Meinungsfreiheit zu tun, dann haben wir es mit einem Staat zu tun, der ein Proforma-Grundgesetz hat. Alle Menschen in Deutschland sollten aufwachen und den Staat Israel als das sehen, was er ist. Hätten Sie jetzt nicht den Namen Menachem Begin oder Gurion gesagt und würden wir die Bücher beiseite tun, Sie würden das noch einmal vorlesen. Von wem könnte es auch sein? Nicht wahr?
Ja. Lassen Sie uns zum Beginn der Katastrophe kommen, also der großen Katastrophe, die Nakba. Wenn man sich mit der zionistischen Geschichte beschäftigt, werden auch darum, stellen wir fest, die massive Einwanderung begann ja schon früher. Aber es gab damals noch ein sehr friedliches Zusammenleben in Palästina, wo sich alle als Palästinenser gesehen haben, und zwar jüdische, arabische und auch christliche. Einfach, sie waren Palästinenser und da hat man sie auseinanderdividiert. Nein, du bist jetzt Jude, du bist jetzt Araber oder du bist jetzt Christ. Nakba 1948, können Sie kurz erklären für alle, die diesen Begriff nicht kennen, was ist die Nakba? Was bedeutet die Nakba für die arabische Welt?
Nakba ist das arabische Wort für Katastrophe, in Kurzfassung der Überfall Palästinas durch den Zionismus, der vom 15. Mai 1948 begann. Unterstützt durch britisches Militär, durch tschechische Waffenzulieferungen, wurde in dieser Zeit, aber auch schon davor, Massenvertreibung und Massenmord durch Personen wie Begin, Gurion und dergleichen begangen.
Die wurden auch von der britischen damals Mandatsmacht auch als Terroristen gesucht. Da gibt es Plakate, Wanted. Haben ja auch damals das King David Hotel in die Luft gejagt mit 80 Toten, davon die meisten britische Soldaten, die dann eben in die Staatsposten kamen. Von daher kann man sagen, Terrorismus lohnt sich.
Auf jeden Fall für den, der sich's leisten kann. Und das ist offensichtlich Israel.
Lassen Sie uns über Zahlen sprechen. Es gab damals 800.000 Enteignungen, Vertreibungen, 531 Dörfer wurden platt gemacht. Die ethnische Säuberung Palästinas, Ilan Pape, der das aufgeschrieben hat, der auch orale Geschichte produziert hat, der die Menschen befragt, es gibt ja viele noch Augenzeugen, Überlebende, wie es auch heute noch Holocaust-Überlebende gibt, der lehrt ja nicht mehr in Israel. Das ist ja Nestbeschmutzer, der ist ja draußen.
Ich achte den Mann für einen großartigen Vorreiter und Denker.
Der aber in Israelis mit der eigenen Geschichte konfrontiert, die nicht gesehen werden will. Ich meine, wir in Deutschland kennen das Problem. Man wollte damals bei den Nürnberger Prozessen davon auch nichts mehr wissen.
Aber er ist Mensch und er ist Wissenschaftler. Und beugt sich nicht einer Programmwissenschaft, du mach das so und so, damit das besser für uns Israelis passt. Nein, er hat faktische Geschichte dargelegt. Dass das Buch nirgendwo in allgemeinen Buchhandlungen zu finden ist, ist bedauerlich.
Das ist ein Standardwerk, muss man ja dazu sagen.
Es ist ein absolutes Standardwerk, ja.
Die israelische Geschichte ist, also die wirklich israelische, nicht dass der Mythos, der ist ja in Israel so tabu, aber ist auch letztendlich in Deutschland so tabu. Aber auch war lange Zeit war auch die deutsche Geschichte in Deutschland so tabu. Wir haben ja auch lange dann die alten Kräfte in die neue Republik reingebracht. Also wenn man sich nur von Gehlen, der BND, Globke, das alles ansieht. Von daher haben die Deutschen nichts aus der Geschichte gelernt.
Meines Erachtens nein. Mhm. Sie haben nur daraus gelernt, nie wieder auf deutschem Boden, wie mir scheint.
Krieg. Mhm. Ja. Aber die Verdrängungsleistung, die man damals aufgebracht hat, ja,
die ist heute ebenso vorhanden.
Wenn man die israelische Geschichte, das macht dieses spezielle Verhältnis aus, wo ich denke, dass man kann, ihr habt eigentlich das umgedreht. Lassen Sie uns einsteigen, die Schuld der UNO. Die UNO hat ja Anteil, dass es Israel heute so gibt. Die UNO wurde 48, hat sich ermächtigt, Israel Land zu schenken. Die UNO war damals nicht die UNO, die sie heute war. Das waren eben keine United Nations, das war ein kleiner Teil der Nations, die dazukommen sollten. Wie viele Staaten hatte die UNO damals?
Es gab wohl 1947 139 Staaten und davon haben 50 der UNO
angehört.
Mhm.
Die haben, sie schreiben es, fremdes Eigentum veräußert, weil die haben ja gesagt, zu den Zionisten gesagt, wir schenken euch diese Landregion da drüben, Palästina. Ja. Genauso gut hätte Schweden Ungarn an Japan verschenken können, zum Beispiel. Ja. Das bricht ja letztendlich auch das UN-Recht selbst, nämlich das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Warum hat die UNO das gemacht? Das kann ja nicht wahr sein.
Aus Unrecht. Meine feste Überzeugung ist, dass die UNO sich ein selbstgegebenes Recht genommen hat, welches kein Recht ist. Wenn es andere von Recht ausschließt, kann es nicht mehr als Unrecht sein. Mhm. Und das hat die UNO getan. Es mag eine schöne Institution sein, die in Brüssel sitzt und viele weitere
Standorte hat, New York, ja.
Besonders in den USA, in New York und sonst wo Dependancen. Nur faktisch ist sie nicht vereint, ist sie kein Haus für vereinte Völker.
Mhm. Da gibt's klar Machtzentrum, ja.
Es ist ein Machtinteressenzentrum.
Mhm. Aber Israel hat im Moment auch in der UNO einen sehr wichtigen Vorsitz.
Ja.
Welchen denn?
Den
Rechtsausschuss, wenn ich das richtig sehe. Ja. Das muss man sich vorstellen. Also Israel befindet, welche Anträge überhaupt eingebracht werden können. Das heißt, man braucht gar keinen Antrag, der kritisch mit Israel umgeht, muss man gar nicht einbringen.
Bleibt schon außen vor.
Ja, zur UNO-Charta. Sie weisen in Ihrem Buch darauf hin, auch wenn man es weiß, wird man nochmal daran erinnert, das, was die UNO beschlossen hat in der Charta, das sind keine bindenden Gesetze.
Ja.
Was ist das?
Das sind bestenfalls Absichtserklärungen.
Empfehlungen.
Mhm. Ihr solltet das so machen, aber nicht. Es ist nichts Fixes. Mhm.
Trotzdem, wenn jemand sich nicht an eine UNO-Resolution hält, wenn es zu einer kommt, der kann ja mit Sanktionen bestraft werden. Ja. Gegen Israel liegen aktuell über 200 Sanktionen vor. Welche wurde befolgt? Welche Sanktionen folgten?
Die einzige Resolution, die befolgt wurde, das ist die 181. Mhm. Ihr könnt euch auf fremdes Land draufhocken. Und
das ist umgesetzt worden.
Das ist die einzige Resolution, die Israel jemals sofort umgesetzt hat.
Man kann also nicht sagen, dass Israel sich nicht an UNO-Resolutionen hält. Wenn sie passen, schon.
Ja.
Aber wenn sie eben nicht passen, der Rest der 200 eben nicht.
Dann vollkommen richtig. Dann wird ein Veto eingelegt, dann wird Beschwerde eingereicht. Ja. Oder man trifft sich mit Diplomaten und Unterhändlern und dann verschwindet das vom Tisch.
Wie kann es sein, dass ein so kleines Land sich das leisten kann, während andere Länder die Sanktionen spüren, also Russland im Moment mit der Krim, aber auch Südamerika, viele Länder, Kuba, muss man dazu sagen, immer noch. Ja, kann man in diesem Zusammenhang vielleicht auch ähnlich sehen, auch ein Land, was unter Dauerterror steht oder eben Schikane steht. Wie kann das sein, dass ein solches Land das tun kann, ohne dass die Weltgemeinschaft sagt, Entschuldigung, für wen halten die sich denn eigentlich?
Israel steht unter totalem Protektorat der USA. Von dort kommt das Geld.
Das ist die größte Auslands. 38 Milliarden fließen dahin, meistens in Rüstung. Deswegen kann es das tun, aber welchen Benefit haben die USA davon?
Als Brückenkopf und als, um es kurz zu fassen, als Aggravation in dieser Region. Mhm.
Also das ist die imperialistische Speerspitze.
Vollkommen richtig, ja.
Aber hat das geopolitisch etwas oder hat es auch eine psychologische Komponente? Wir können das überall, wir können sogar in einem arabischen Großraum ein imperialistisches Zentrum schaffen, das kriegt ihr nicht weg.
Diese Komponente ist gleichfalls gegeben. Mhm. Der geostrategische Punkt, der politische, der psychologische. Mhm. Dass sich eine Regierung eines Staates wie USA in diese Region setzt, ist mehr als Zündstoff, meines Erachtens.
Also teile und herrsche als Teil des Spiels, der Taktik.
Ja.
Wenn man sich mit der Geschichte Israels beschäftigt, dann stößt man über, also von der Staatsgründung bis heute, auch heute, wo wir sprechen, chronische, tägliche Kriegsverbrechen.
Ja.
Wir können die unmöglich alle auflisten, auch wenn es davon ganz viele Bücher gibt, es schafft, da bräuchten wir mehrere Sendungen und würden trotzdem nicht fertig. Lassen Sie uns bei einer Geschichte anfangen, die schon einen bösartigen Namen trägt, Gegossenes Blei 2009. Was war das für eine Operation? Hier haben wir diese verrückten Namen, Gegossenes Blei. Was war Gegossenes Blei? Was waren die Folgen von Gegossenes Blei?
Totalbombardierung.
Von Gaza.
Von Rafah bis kurz vor Sderot. Der Gazastreifen ist etwas kleiner als Köln, die Stadt Köln. Dort leben 1,8, 1,9 Millionen Menschen unter widrigsten Bedingungen. Dieser kleine Küstenstreifen wurde von Seeseite, vom Luftraum und danach von Landwege derart bombardiert, dass wir darüber nicht mal ansatzweise Vorstellung haben, welches Leid dort mit Massenvernichtungswaffen ausgeführt wurde.
Eine der Taktiken ist ja immer, eine unverhältnismäßige Gewalt anzuwenden. Also das ist ja brutal. Können Sie mal, hat man Krankenhäuser bombardiert, hat man Splitterbomben reingesetzt, hat man weißes Phosphor, hat man versucht, den Laden platt zu machen mit der Bevölkerung? Ja. Die können ja nicht raus. Sie können nicht zur Seeseite, sie können nicht zur Landseite, sie haben auch keinen Flugplatz, sie haben auch keine Armee. Was war das Ziel? Wollte man 1,7 Millionen Menschen ermorden oder was war das Ziel?
Ich denke, so viel wie möglich.
So viel wie möglich?
Zu töten. Mutmaßlich nach dem Plan Dalet. So viel Gewalt wie nur irgend geht.
Warum? Ich meine, die Welt guckt doch zu. Das lässt sich doch nicht verheimlichen.
Dann wird 4 Wochen darüber gesprochen, wie böse die Israelis mal wieder, die bösen Palästinenser. Letzten Endes steht schon der nächste Eskapismus im Fernsehen vor der Tür und die Palästinenser sind vergessen. Mhm. Es wird formuliert, Selbstverteidigungsrecht, wie es die Frau Bundeskanzlerin gesagt hat.
Mhm. Hat ja auch der Hamas die Schuld, also die Palästinenser sind selber schuld, warum werden die sich mit Steinen und Raketchen?
Professor Finkelstein hat es mal formuliert, es wäre so, als würde ein kleines Kind von einem 120 Kilo Bodybuilder verdroschen werden. Mhm. So ist die Relation. Also es kann hier nicht von einem Selbstverteidigungsrecht, wie auch die Frau Bundeskanzlerin Merkel gesprochen hat, ausgegangen werden.
Aber es kann ja davon ausgegangen werden, dass es ein Selbstverteidigungsrecht der Völker gibt. Warum wird bei der Diskussion immer vergessen, dass Israel eine Besatzungsmacht ist? Da wehrt sich ja jemand gegen 70 Jahre Besatzung und alle Verhandlungen, alle Friedensgespräche haben nur dazu geführt, egal was die Palästinenser gemacht haben, dass sie aus ihrem eigenen Land verdrängt werden und das Land immer kleiner wird. Das sieht man noch. Wie kann das vor allem die Linke in Deutschland schönreden? Also, können Sie mir das erklären?
Ich denke nicht, dass es heute noch eine Linke in Deutschland gibt. Also eine realistische Linke, wie beispielsweise in der Vorstellung von genannten Norman Finkelstein oder Moshe Zuckermann oder Chomsky.
Ja.
Es gibt ja keine realistische Linke. Es gibt eine, in meinem Buch sage ich, eine Showtanzgruppe, die auf der linken Seite steht, aber keine realistischen linken Positionen vertritt. Und was linke Positionen sind, das sollte jedem klar sein.
Warum hat die Linke, die wir noch haben, warum hat die so große Probleme, Imperialismus als Imperialismus zu benennen? Das tut die ja ab und zu noch mal bei amerikanischen Ressourcenkriegen, aber wenn es um Israel geht, tut sie es nicht. Das ist was anderes, da wird es anders formuliert. Da heißt es, ja, die Israelis dürfen nicht so hart zuschlagen, aber es darf auch keine Raketen von den Palästinensern geben. Ja. Also ich will jetzt mal ein bösartiges Beispiel bringen, wie man sagt, also die im Warschauer Ghetto dürfen auch nicht versuchen, SS-Angehörige anzugreifen und dann, wo ich sage, aber was machen die da eigentlich in diesem Ghetto?
Ja. Ja.
Würden Sie den Vergleich zulassen oder sagen Sie, das können Sie nicht vergleichen?
Natürlich lasse ich den Vergleich anderer Menschen zu.
Aber immer wenn man so etwas macht, dann kommt ja auch dieser Absolutheitsanspruch. Worte wie Deportation zum Beispiel sind fest mit dem Holocaust verbunden. Sie sprechen im Buch auch von Premium-Opfern, die der Holocaust hinterlassen hat.
Ja. Es gibt kein Eigentumsrecht auf Worte, auf Bedeutungen. Es liegt nun mal eine Vertreibung, eine ethnische Säuberung, eine Deportation, Deportationen. Und wir sollten nicht in die Niederung gelangen, das nicht als Tatsache auch zu benennen.
Aber sobald jemand das Wort Deportation benutzt, meldet sich ja der Zentralrat der Juden und sagt, Entschuldigung, das ist unser Wort. Deportation ist fest verknüpft mit dem Holocaust. Dem widersprechen Sie?
Absolut. Der Zentralrat der Juden, der kann ja kommen und sagen, hör zu, das ist jetzt mein Wort. Das haben wir seit 45, eingetragenes Warenzeichen, was auch immer. Spielt keine Rolle.
Ja.
Es ist Allgemeingut. Sprache ist jedes Menschen Kultur.
Aber dass wir in Deutschland, auch die Linke, die Intellektuellen, dass die so damit umgehen, hat ja auch mit dem Holocaust zu tun. Sie sagen, ich wiederhole es mal, der Holocaust und vor allem die, die ihn ausschlachten, die Holocaust-Industrie, wie Finkelstein das sagt, hat Premium-Opfer, böses Wort, aber es trifft es letztendlich, generiert eben, sagt, es gab 6 Millionen Juden, ja, unbestritten, aber es gab ja 27 Millionen Russen, es gab hunderttausende linke Intellektuelle, Kommunisten, Homosexuelle, Andersdenkende, Nicht-Nazis, Nicht-Mitmarschierende sind umgekommen. Trotzdem erhebt man hier diesen Absolutheitsanspruch und will keinen Vergleich, als wenn es ausschließlich um diese Menschen gegangen wäre. Man vermischt hier, man bringt eine Konkurrenz in die Opfer rein. Warum macht man das? Und warum kauft man das ab in Deutschland?
Aus Unvernunft.
Oder aus ist das wieder Bücklingtum? Oder
das sind dann die Folgen der Unvernunft, aus bücklinghaftes Verhalten, einem höheren Ziel, das heißt Imperialismus. Das heißt ewige Werte für Dinge, wo nichts ewig sein kann. Nichts ist immerwährend.
Auch nicht diese historische Schuld?
Es gibt eine Schuld, die Deutschen, nicht alle Deutschen, sondern die Deutschen, die mitmarschiert sind und mitgemordet haben, deren Schuld kann nicht meine sein und kann auch nicht die Schuld der Generation der Jugend von heute sein.
Sie schreiben in Ihrem Buch, weil wir kommen auch noch zu Angela Merkel, die 2000 vor der Knesset auch spricht, was die Deutschen getan haben. Sie haben sich heftig im Buch darüber aufgeredet. Es gab in Deutschland sehr viele auch Antifaschisten, die meint sich ja dann kollektiv mit, die auch umgebracht wurden. Und man muss sich, und das sagen Sie ganz klar, deswegen finde ich das Buch, kann ich es nur dringend empfehlen, wenn man von den Deutschen, die Deutschen, aber das war die deutsche Elite, die deutsche Industrie, die deutschen Banken, die deutschen Hersteller von Massenvernichtungswaffen, also was wir heute auch wieder haben, dann sind es die Deutschen. Das könnten Leute auch benutzen, um zu sagen, also dann bin ich unschuldig. Wollen Sie das damit sagen? War der kleine Mann, der mitdenunziert hat, dann unschuldig?
Das sage ich nicht. Ich sage, dass die Größen wie Pferdemenge, Krupp, Flick und die ganze Gruppe derer, die am Mord, am Töten, an Gewinnmaximierung grandios verdient haben.
Das Kapital
nach 45 reintegriert war. Ich sage, diese Deutschen haben Schuld verursacht. Nicht im Namen der Deutschen und auch nicht die Deutschen per se.
Ja, aber auch die deutschen Medien haben damals jedem, der nicht mitmarschieren wollte, mächtig eingeheißt. Sehen Sie Parallelen zu heute, wenn man nicht kollektiv jetzt gegen Russland hetzt? Dass wieder Deutschland in einen Krieg geführt wird, der später, wenn wir ihn verlieren sollten, gewinnen kann den keiner, wo es dann wieder heißen könnte, die Deutschen haben.
Bedauerlicherweise sehe ich Gleichnisse.
Aber was raten Sie denn dem Leser? Also es gibt ja diesen Spruch, wenn du dich nicht um Politik kümmerst, kümmert Politik sich um dich. Das ist so. Wenn man aber in einem Arbeitsverhältnis drinsteht, dann muss man sich heute sehr genau überlegen, auch wenn man einen privaten Facebook-Poster, wenn man irgendwas sagt, dass man Putin differenziert sieht, Palästina ist differenziert sieht, irgendwas, was nicht ins amerikanische Imperium passt, dann wird man nicht nur bei Facebook relativ, wird man da rausgeschmissen. Gibt es in Deutschland ja auch schon hier Anita Kahane, IM Victoria, die einen dann denunziert, wie schon früher in der DDR, macht sie das jetzt hier? Ja, oder was ist was ist das für ein Klima?
Ein völlig sinnbefreites und vernunftwidriges Klima, das Werdung des Menschen überhaupt nicht mehr zulässt. Ich kann mich doch nur bilden durch mich selber. Aber wenn ich in die deutschen Medien schaue, in die Premium-Medien, Dann sehe ich böser Russe hier und guter, so simpel wie ich sage, ist es ja de facto auch, wenn man mal die schönen gestellten Bilder beiseite lassen. Und guter NATO-Partner, unsere Partner auf der anderen Seite.
Und Donald Trump wird nur dann gelobt, wenn er Raketen auf Syrien schießt. Dann kriegt er gute Presse.
Ja, nur Leute, bedenkt, was tun wir einem Volk an, was tun wir einer Nation an, die uns niemals was getan hat. Syrien hatte, mein Vater war in den 80ern in Syrien, hat mir Spielzeug mitgebracht und hat dann von seinen Reisen berichtet. Er hat damals schon gesagt, es war ein weit entwickeltes Land mit sozialen Einrichtungen, Krankenversorgung. Es haben Juden, Christen, Muslime zusammengelebt.
Das ist eine ganz alte Kulturnation.
Ja, ja. Dem Nachbarn hat es nicht interessiert, wer wo in welche Richtung betet. Er ist mein Freund, er ist mein Nachbar. Mhm. Fertig aus.
War aber auch schon mal Opfer von Kolonialismus und der erste Staat 47, der von der CIA geputscht wurde. Dann kam es der Iran 53. Lassen Sie uns einen Sprung machen ins Jahr 2014. Wieder Gaza. Was ist dort passiert?
In Anbetracht der Tatsache, dass Israel so häufig schon mit Brachialgewalt den Gazastreifen attackiert hat, es war wohl Protective Edge.
Also eine erneute Zuschlagen. Ich kann Ihnen ein paar Zahlen geben, wenn Sie sie nicht mehr auf der Pfanne haben. 2000 Palästinenser wurden ermordet. Die haben keine Armee. Es 10.000 Personen wurden verletzt. Ja. 216 Schulen wurden platt gemacht, und zwar mit oder ohne Schüler. Und 33 Krankenhäuser wurden auch platt gemacht. Im Gegenzug gab es 5 zivile Israelis, die starben, und 67 Soldaten.
Ja. Allein die Zahl besagt die Gewalt, die massive Gewalt, die von Israel ausgeht, die in keinerlei Relation steht.
Aber das will man. Man möchte eben so brutal abschrecken, dass sich keiner mehr, dass die Leute eingeschüchtert sind. Das ist das, was man möchte.
Ich denke vielmehr, dass Israel auch den Gazastreifen tatsächlich unbewohnbar machen möchte. Das ist letztes Ziel, dass die Palästinenser ihre Heimat tatsächlich irgendwann mal verlassen müssen.
Wenn man in deutschen Medien auch Menschen wie H&M Broder hört, dann sagt er, ja, die Palästinenser, denen geht's gut, die sind selbstbestimmt im Gazastreifen, was natürlich vollkommen, die sind so frei wie in einem anderen Ghetto, muss man da so frei wie in einem Ghetto können sie sich bewegen unter den Verhältnissen. Von daher ist das natürlich auch eine absolut menschenfeindliche Sicht, die wahrscheinlich mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Da muss er da irgendwas aufarbeiten. Wenn wir uns nur um darum gucken, was im Gaza, auch im Westjordanland, wie da die Wasserrechte sind. Sie kommen in dem Buch auch auf einen deutschen Hydroingenieur, der über Wasserrechte. Man hat als nicht das Recht, auf palästinensischem Land als Palästinenser einen Brunnen zu bohren oder auch nur ohne Genehmigung das Regenwasser aufzufangen.
Vollkommen
das Regenwasser auf palästinensischen Dächern gehört dem Staat Israel.
Ja, ja.
Das ist die Wahrheit. Ja. Das denken Sie sich nicht aus.
Ja? Ja,
was ist das? Ist das Rassismus?
Es ist blanker Rassismus, der sich sogar in den Grundbedürfnissen Essen, Trinken äußert.
Es ist aber nicht so, dass Israel Wasser knapp hat. Israel hat genug Wasser, Westjordanland genug Wasser, sondern man möchte, dass man möchte praktisch eine Belagerung, man möchte sie, dass sie sollen verrecken.
Und würden Sie so sagen? Vollkommen richtig. Es soll, einer der großen Zionisten hat wohl gesagt, es wird keiner zu Tode kommen, aber ihr werdet leben wie die Hunde. Und das ist es. Die 5% an Wasser, die dem Palästinenser auf seinem Land und Boden verblieben sind, die letzten 5%, und jetzt kommen wir zu einem ganz heiklen Wort, werden tatsächlich noch absichtlich verunreinigt. Und das sind jetzt keine Brunnenvergiftergeschichten von mir oder von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, dieserlei Begriffe, die heutzutage verwendet werden, um Menschen zu diskreditieren, sondern von der UNO festgestellt, dass Tierkadaver als auch Windeln und andere Fäkalien in Brunnen hineingeworfen werden.
Man möchte die Leute dazu bringen, dass sie aufgeben. Das tun die Palästinenser nicht. Das muss man ihnen wirklich zugutehalten. Also die Power, die haben, dass sie das eben durchhalten. Aber all das, wovon Sie hier sprechen, kann ich mir ja nur erklären aus einem wirklich verinnerlichten, abgrundtiefen Hass, den anderen ja nicht mehr als Menschen zu sehen. Und das erinnert mich natürlich ganz stark an die NS-Zeit, wenn Sie da einen Durchschnittsdeutschen gefragt hätten, der indoktriniert wurde in der Schule, der hat den Juden auch gehasst, ohne ihn genau zu kennen, und hatte deswegen auch kein Problem damit, ihm im Gewehrkolben den Schädel einzuschlagen. Ja. Das nicht erstaunlich aus menschlicher Sicht. Man weiß, dass man den Menschen mit aller Möglichkeit bespielen kann. Aber dass das Judentum sich das über den Zionismus aufspielen lässt, ausgerechnet mit der Geschichte, das finde ich schon, das ist für mich unglaublich. Also ich verstehe ich nicht.
Ja, Sie haben es vollkommen richtig ermessen. Früher wurden abscheuliche Begriffe gegenüber Menschen in Deutschland jüdischer Herkunft geäußert. Und heute werden die Palästinenser mit Sandnigger,
ja,
Arabuschim, Schlange, Tier auf zwei Beinen,
ja,
solchen Begriffen.
In Hebron liest man Arabs to the gas chambers.
Ja, ja. Araber in die Gaskammern.
Mhm.
Und jetzt haben wir das nicht vor 70 Jahren irgendwo schon mal gelesen, zwischen den deutschen Grenzen?
Das wird ja alles verdrängt. Lassen Sie uns speziell auf das Verhältnis Deutschland zu Israel kommen. Angela Merkel hat zum 60. Geburtstag gesagt, das sind 60 Jahre großartige Aufbauarbeit der Menschen unter schwierigen Bedingungen.
Hm.
Gut, und das Verhältnis, dann hat sie von Staatsräson gesprochen, auch 2006 in der Knesset, dass es eben dass die Sicherheit Israels Staatsräson sei. Ich möchte in diesem Zusammenhang Helmut Schmidt zitieren, der damals mit Fritz Stern bei Beckmann war, und der hat Folgendes gesagt: Die Äußerungen von Frau Merkel macht den Eindruck, als ob wir quasi eine Bündnisverpflichtung hätten gegenüber Israel, und jetzt kommt's, die haben wir nicht. Und die sollten wir auch nicht von uns aus proklamieren oder anstreben. Ich will auch einmal darauf aufmerksam machen, dass es sich bei Israel um eine nuklear-atomare bewaffnete Macht handelt und dass Israel genau wie Pakistan oder Indien nicht den Nichtverbreitungsantrag beigetreten ist, also was Atomwaffen angeht. Wir geben einem Land, was diesen Vertrag nicht unterschrieben hat, Waffen, die wir auch noch stark subventionieren, mit denen man Atomwaffen unters Volk bringen kann. Was ist und das Ganze mit dem Hintergrund, weil wir eben diesen Holocaust im Hintergrund haben, also die Massenvernichtung betrieben. Wie passt das zusammen?
Meines Erachtens wird der Holocaust als eine vollständig stattgefundene Tatsache jedoch missbraucht.
Instrumentalisiert.
Als ein furchtbares Gebilde, imperiale Interessen in Israel zu installieren. Es kann nicht sein, dass ein Staat von der Größenordnung wie Israel 6 Atom-U-Boote hat und 200 Atomwaffen, dass nirgendwo Verträge, die dieser Staat einzuhalten hat, in unzähligen Organisationen vertreten ist und sich nicht daran hält. Frau Merkel indes aber in der Knesset von einer Staatsräson spricht.
Das hat ja autoritären Charakter. Das hat sie einfach beschlossen. Die Demokratie zählt ja bei ihr oft nicht.
Ja.
Sie tritt über, er verkündet Dinge.
Ja,
wie so ein Sonnenkönig, und das ist dann so.
Ja, vollständig richtig. Wir könnten dann auch, Ludwig den 14., das ist jetzt mein Lustgarten und der Staatsräson.
Mhm. Können Sie mir sagen, ein Staat definiert sich ja eben auch über Grenzen, wo Staat anfängt und wo dann eine Grenze anfängt, wo man eine Staatsgrenze übertritt, und dann sagt, hör zu, gerade mit den Flüchtlingen, ihr habt die Staatsgrenze übertreten. Wo ist die Grenze Israels? Gibt es eine feste Grenze?
Interessante Frage. Die zu beantworten liegt zwischen 20.000 Quadratkilometern und 27.000.
Wieso? Ebbe und Flut, oder was meinen Sie damit?
ja, ganz wie sich Israel und die Internetforen, die Bundesseiten als auch...
Aber es gibt vom Staat selbst nicht, das sind unsere Grenzen. Der Staat selbst hat seine Grenzen nicht definiert.
Hat keine definierten Grenzen.
Mhm. Gibt es noch andere Staaten, die so vorgehen?
Mir fällt kein Staat ein.
Mhm. Israel aktuell, Sie sagen, ein Frontstaat mit imperialen Interessen, ohne feste Grenzen, Rüstung, 14,7 Milliarden geben die aus, das sind, glaube ich, 17% des Umsatzes. Und Naomi Klein, die Sie auch zitieren in Ihrem Buch Schocktherapie, schreibt ja auch, dass dieser Staat eben zu unverhältnismäßig großer Gewalt gegenüber Andersdenkenden nicht nur neigt, sondern das eben auch testet, gerade in Gaza. Sie sagt, Gaza ist nicht nur ein Gefängnis, es ist ein Labor.
Ja.
Was wird denn da ausprobiert? Es klingt so wie Labor und Ratte, und die müssen sich das gefallen lassen.
Da ist der Film von dem Regisseur Jotam Feldmann zu empfehlen, The Lab. Der Regisseur weist nach, dass in Gaza auf dem so dicht besiedelten Gebiet der Palästinenser, Gazastreifen, Waffen israelischer Baureihen
Ja.
getestet werden.
Auf ihre Handhabbarkeit im
Ja,
urbanen Raum.
und danach gibt es dann eine Messe.
Was steht da drauf?
Battle Test.
Und das ist ein Verkaufsschlager dann.
Ja, hundertprozentig. Das muss drauf sein. Die Staaten wollen das haben.
Ich habe mal eine Reportage gemacht vor vielen Jahren über das G36, als es noch nicht auf dem Markt war. Ich war bei Heckler & Koch drin, habe mir die Prospekte zeigen lassen. Und da wurde dann auch, da hieß es dann eben die Durchschlagkraft auf Weichziele. Da habe ich gefragt, was sind Weichziele? Hier, sie haben es an toten Schweinen getestet. Wenn Sie sagen Battle-tested, dann können die auch nur Weichziele meinen, aber das sind keine Schweine.
Ja, das sind am Menschen getestet. Wie verhalten sich Diemel oder Schrapnellwaffen,
Man kann dann eben auch
Fächer?
zeigen, ja, man hat mit dem Einsatz so und so viele Menschen
Ja,
umgebracht.
ja.
Warum ist das
Und
kein Thema bei den deutschen Linken?
was ihr
In der deutschen
sicherlich.
Presse, in der deutschen, warum wird darüber nicht geredet? Das ist nicht mehr versteckt.
Zur einen Sache die Linken, weil sie sicherlich, sie wollen ja mitregieren. Irgendwo wollen sie auf, in einer kleinen Gemeinde, weiß ich, ein Industriegebiet neu eröffnen. Sie wollen irgendwo mitmachen. Also sagen wir nichts gegen das, was wir Jahrzehnte vorher, jahrelang entschieden bekämpft haben. Die Linke, vormals PDS, davor SED, haben sie gewandelt. Eine Zeit lang auch ganz gut und nun zu einer Adaptionspartei. Die Presse wird mutmaßlich darüber nicht berichten.
Sie nennen sie Systempresse.
Systempresse, ja, oder auch Systemklitsche.
Wir müssen, wenn wir uns die israelische Technik anschauen, sie haben sehr viel IT, muss man auch dazu sagen, also Überwachungstechnik, die auch
Ja.
nach Deutschland verkauft wird. Deutschland hat auch eine Drohne geleast, die nur
Ja.
von Israel aus bedient werden kann, weil die dort eben andere Rechtssysteme haben, also was unbemannte Flugkörper angeht.
Wir
Aber wir kennen
bezahlen
natürlich auch
dafür.
die Sicherheitstechnik auch an Flughäfen, das ist meistens eben israelische Technik, na, dass man eben hier keine Sprengstoffgürtel oder sowas trägt. Aber Sie sprechen in diesem Zusammenhang ja auch von einer Okkupationsindustrie und weisen darauf hin, dass in den besetzten Gebieten auch Palästinenser zu Niedrigstlöhnen Produkte produzieren müssen, die dann auch im KDW angeboten werden.
Ja,
Das ist ja die gnadenlose Ausbeutung.
das ist doppelte Abzocke. Nicht nur der Palästinenser Land rauben, stehlen, die jahrhundertealten Olivenhaine roden, damit Jaffa-Orangen oder dergleichen Karmelweine, dass der KDW 8 Flaschen israelische Weine im Regal hat. Und diese Produktentnahmen, dieser Ackerbau, der wird wieder von den Niedrigstlöhnern, den Palästinensern, ausgeführt.
Ich erinnere mich daran, dass Spitzen der SPD nach Israel gefahren sind und haben auf diesem geraubten Land Bäume gepflanzt und das haben sie als
Ja,
Friedensmission.
der Herr Frank-Walter Steinmeier war auch dabei.
Auch palästinensische Friedhöfe werden platt gemacht, da werden Einkaufszentren drauf errichtet.
Es gibt derart viele Belege über die Schändung von religiösen als auch Totenruhestätten, ausgeführt durch Israel im Internet. Und wir sollten dieses Netz tatsächlich verwenden, um mehr als nur Hello Kitty oder dergleichen sowas zu gucken.
Wenn man in Deutschland gegenüber Israel sich äußern würde, dass ja weitere Reparationszahlungen, nenne ich die jetzt mal, nur stattfinden, wenn sie das Wort Holocaust aus ihrem Sprachschatz streichen, dann glaube ich, gäbe es einen ziemlichen Aufschrei. Und derjenige, der so etwas nur laut nachdenken würde, könnte sich verabschieden. Es ist ja bei Israel so, dass das Wort Nakba verboten ist. Das ist ja auch gesagt an die Palästinenser, wenn sie das Wort Nakba, ihre Vertreibung, wenn sie das weiter benutzen, dann kann es keinen Frieden geben.
Das Wort, die Bezeichnung Palästinenser wird ja auch nicht verwendet. Also alles, was mit dem Volk Palästinenser als Identifikation zu tun hat, ist terminologisch gestrichen.
Hat schon Golda Meir gesagt, es gibt keine
Ja,
Palästinenser, kein palästinensisches Volk.
ja. Und schon wieder sind wir in der deutschen Geschichte. Woher kennen wir das? Und wenn die Jugend von heute nicht langsam mal aufwacht, dass hier passiert, was 33 bis 45 nicht in der Quantität, jedoch sehr wohl in der Qualität geschehen ist. Dieses Ignorieren ist hochgefährlich.
Mhm. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir so wenig hören dagegen, weil uns das so stark an uns erinnert, dass wir dann wieder sagen, warum, da hätten wir ja schon viel früher einschreiten müssen. Also marschieren wir mit. Weil das ist jetzt schon ziemlich lange bekannt. Wie gesagt, 70 Jahre geht das.
Ja.
Es gibt, glaube ich, niemanden, der in den letzten 20, 10, 15, 30 Jahren nicht irgendeinen, man nennt das ja Konflikt, mitbekommen hat, was den Palästinensern angetan. Jeder hat das mitbekommen. Da gab es keine Friedensphase.
Es gab nur Ausbleiben von Massentötung. Mhm. Getötet wird in Israel gegen Palästinenser gut täglich. Mhm. Zwischen 5 und 7 Menschen gehen pro Woche in Israel drauf.
7000 Menschen sitzen im Gefängnis, sehr viele davon sind Jugendliche.
Ja,
es gibt die Administrativhaft, das heißt, wenn wir den, den wir verdächtigen, nicht bekommen, dann nehmen wir die Familie mit und wir sagen dir auch nicht, wie lange sie in gesiebte Luft atmen muss. Das ist kein Besuchsrecht. Also es ist ja alles auch Psychoterror, was mich spontan an Guantanamo erinnert, aber wahrscheinlich sollte eigentlich, Guantanamo ist eigentlich ein Copyshop von dem, was in Israel Dauerzustand ist. Man muss kein Palästinenser sein, um schlecht behandelt zu werden. Es gibt ja 2 Rechtssysteme, also für jüdisch-Israelis und für arabische Palästinenser oder Israelis. Da gilt das alte Militärrecht der Briten, das muss man sich vorstellen. Und es gibt 50 rassistische Gesetze, aber auch wenn man als schwarzer Flüchtling aus Afrika kommend nach Israel einreist, hat man Probleme. Man wird nicht gern gesehen. Man landet in der Negev-Wüste in so einem Lager. Die Zahl, die ich gelesen habe, ich kann es gar nicht glauben, vielleicht können Sie mal bestätigen. Seit der Gründung Israels hat Israel 99,9% aller Asylanträge abgelehnt und insgesamt 200 Asylbewerber aufgenommen.
Ja.
Das kann doch nicht sein.
Ja, es wird zwar kurzzeitig aufgenommen, damit die Statistik stimmt und man hier vorzeigen kann. Jedoch Fakt ist, es wird keiner aufgenommen.
Mhm. Ich möchte auf eine Zahl kommen, die ich...
Außer, wenn ich unterbrechen darf, außer nach Holod. Das ist ein Abschiebeknast in der Negev-Wüste.
Ich möchte auf etwas kommen, was ich an dem Buch wirklich schätze, dass Sie einfach mal immer zwischen so Stopp, es wird immer als Konflikt dargestellt. Das wird immer, das ist wahnsinnig komplex, die ganze Situation. Sie sagen, und so unfassbar und es ist nicht komplex. Mhm. Mord ist nicht komplex.
Ja.
Es gibt Täter und es gibt Opfer und die kann man auch zählen.
Ja.
Warum, was ist, wie ist Ihnen das gelungen, dass Ihnen da den Durchblick gelungen ist, dass es gar nicht so komplex ist?
Das ist, jedes Wort hat ja, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, Deportation. Das Deportation heißt nicht Deportation von Juden, sondern heißt Deportation.
Mhm.
Genauso wurden und werden auch Palästinenser deportiert. Nichts an diesem Verbrechen ist komplex. Es ist kein Konflikt. Dazu müssten 2 Seiten vorhanden sein, die auf Augenhöhe stehen. Aber dem ist ja nicht so.
Mhm.
Es gab auch nie in den letzten Jahren einen tatsächlichen Krieg.
Es gibt nur ein Abschlachten von A nach
B. Ein Abschlachten.
Ja. Auch das Apartheidsregime war ja jetzt kein Konflikt zwischen Schwarz und Weißen. Das war kein Konflikt, das war Käfighaltung.
Fertig aus.
Ja.
Und wir sollten, Deutschland sollte aufhören, mit Verbalkeulen das irgendwie zuzuhämmern, sodass keiner mehr daran rütteln darf.
Mhm. Aber wenn wir das auf Südafrika übertragen, da sehen wir eben auch, wie wir das Gehirn gewaschen bekommen haben. Also Nelson Mandela hat eben einen Konflikt mit den Weißen, mit dem weißen Regime in Südafrika. Und wenn die Schwarzen nicht aufhören, die Weißen anzugreifen, da kann es nie Frieden in Südafrika geben. Hat ja niemand gesagt. Mhm. Da gab es auch eine Sanktion. Solange man kauft nicht aus Südafrika, solange die das eben so machen. Sie schreiben, Sie möchten 0 Import aus Israel.
Absolut.
Sie möchten gar nichts von dort.
Absolut keinerlei israelische Produkte.
Keine?
Grundsätzlich gar nichts.
Mhm.
Das, wenn es verifiziert ist, palästinensisch, dann ja. Aber israelisch, 0.
Mhm.
Und auch keine Zuliefererindustrie. Es gibt in Deutschland genügend Firmen, die sich sehr solidarisch mit dem Staat Israel
zeigen.
Ja. Und auch diese Produkte, aus Werbegründen kann ich jetzt hier keine nennen, auch diese sollten wir tunlichst meiden. Noam Chomsky sagt, und das vollkommen zu Recht, und wir sollten noch einen Schritt weiter gehen, amerikanische Produkte, die Israel wieder in eine bessere Situation setzen, die sollten wir ebenfalls meiden.
Aber das betrifft ja dann eine riesige Palette.
Es gibt auch wunderschöne andere Produkte auf der Welt, die wir aus anderen nicht aggressiven Ländern kaufen können.
Dass die Vereinigten Staaten und Israel so zusammenarbeiten, bis also Israel so mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeitet, hat natürlich damit zu tun, dass die Vereinigten Staaten der Hauptpartner sind. Das heißt, die Israelis kämpfen, wenn sie nicht mit eigenen Waffen kämpfen und Deutsche geschenkt bekommen, natürlich vor allem mit amerikanischen Waffen, auch die ganzen Sicherheitssysteme, die Zäune, die Mauer, die dort aufgezogen wurde, das zahlt alles der amerikanische Steuerzahler. Muss dazu sagen, dass ein Großteil, 50 Millionen Amerikaner leben von der Stütze. Wenn die wüssten, was mit ihren Steuergeldern passiert, ich glaube, es fänden sie auch nicht so gut. Aber lassen Sie uns mal auf das Verhältnis Europa und Israel kommen. Nochmal Sykes-Picot und Balfour-Erklärung. Können Sie kurz aufdröseln für die, die es nicht auf der Uhr haben, was ist damals passiert? Was hatte Balfour, Sykes-Picot vielleicht für die YouTube-Generation kurz eingedampft? Was war, wann war was, dass wir das heute so sehen, wie wir es sehen?
In Eckdaten jedenfalls. 1917 wurde vom Lord Balfour eine Erklärung ausgegeben an die Zionisten, ihr könnt Palästina haben.
1917?
1917. Aus diesem Grund wird auch dieser Tage 100-jährige Balfour-Erklärung auf vielen Internetseiten in ausländischem Fernsehen darauf hingewiesen, 100 Jahre Unrecht.
Ja.
Dass dem nach wie vor so ist, hat mit der Situation von uns als Europäer zu tun, dass wir nicht dagegen handeln können, was die Engländer ausbaldowert haben.
Man muss zu Balfour dazu sagen, Balfour hat in diesem Papier eindeutig geschrieben, klar, dass er den Zionisten die Möglichkeit gibt, in Palästina einzuwandern, sie dabei unterstützt. Aber Balfour schreibt eben auch, für ihn ist das völlig klar, keine einseitige Machtverschiebung, sondern sowohl die Palästinenser, die Araber, als auch die Zionisten und die Christen sollen dort eben gleichberechtigt nebeneinander leben. Das war die Idee. Daraus ist ja nichts geworden. Hat man Balfour auch über den Tisch gezogen?
Mutmaßlich. Über den Tisch gezogen ist das Ganze grundsätzlich, denn ich kann doch niemandem etwas schenken, was mir nicht gehört.
Ja. Warum haben die Briten das denn überhaupt getan? Was haben die Zionisten denn den Briten zu bieten gehabt, dass die Briten gesagt, das lohnt sich für uns? Selbstlos ist das ja nicht passiert.
Ganz sicher ist dem so. Es ist so, dass die Briten die Gegenwehr der Palästinenser mittels der Zionisten unterdrücken wollten.
Nach dem Motto, das sind dann Verbündete, die sind von uns auch abhängig.
Ja.
Und dann helfen die uns, weil wir wissen nicht, was passiert, wenn wir uns zurückziehen, ob wir dieses Land verlieren. Grad, Brückenkopf, ölreiche Region.
Handelsroute.
Jahrhundertelang. Das ist die Verstrickung der Europäer. Wird das bei den Europäern gesehen oder... Und deswegen verdrängt, weil man sich dann selbst Fragen stellen lassen muss? Sind wir tiefer in der Geschichte, als wir wahrhaben wollen?
Ich bin der Überzeugung, dass wir tiefer in dem Missbrauch der Geschichte sind, als wir darüber und als die Menschen in Deutschland darüber unterrichtet werden.
Lassen Sie uns auf das Positive in Ihrem Buch kommen. Es ist eine Zustandsbeschreibung. Wie sich die Situation in Israel darstellt. Wenn man als Israeli oder als Tourist nach Tel Aviv fährt, kann man dort eine schöne Zeit haben. Das muss man auch sagen.
Ja.
Man konnte auch 1936 an den Olympischen Spielen teilnehmen und es war auch toll. Wenn man einfach dort blieb und hofiert wurde, war das ganz in Ordnung. Aber es gibt in Israel ja auch Friedensgruppen. Es gibt Breaking the Silence zum Beispiel, die auch Ausstellungen gemacht haben, die ich besucht habe, die es ein bisschen schwer haben. Es sind ehemalige Elitesoldaten, die in den besetzten Gebieten Dinge tun mussten, die so belastend waren, dass sie gesagt haben, Entschuldigung, das widerspricht nicht nur dem Judentum, es entspricht dem Menschsein, das wollen wir nicht tun. Ja, die packen also aus. Eigentlich sind es Whistleblower, muss man das sagen.
Ja.
Da gibt es die BDS-Kampagne. Können Sie vielleicht beides mal kurz umschreiben? Breaking the Silence. Seit wann gibt es Breaking the Silence?
Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Aber es sind Soldaten, die Ausstellungen organisieren.
Vollkommen richtig.
Was zeigen die dort genau?
Sie weisen anhand von, wie sagt man, Confession.
Ja, erlebte Geschichte und sie sind selbst Augenzeugen.
Ja, das geben sie wieder. Misshandlung, Schikanen, Überfälle. Sie berichten von Waffen, die definitiv nicht zur Verwendung kommen durften. Phosphoreinsätze, wo dann der Kompanieführer gesagt hat, es handele sich nur um Blendgranaten.
Aber damit es geht um weißen Phosphor, der die Menschen vernichtet quasi. Sie
durchbrennt, durch die Knochen durchbrennt.
Bei lebendigen Leuten. Aber das finde ich ja gut, dass es solche Organisationen wie Breaking the Silence gibt, die eben das aussprechen. Wenn solche Organisationen in Deutschland eine Ausstellung machen wollen, ja, dann wird es schwierig. Dann werden ihnen die Räume gekündigt. Ja, auch ein Ilan Pape hat Schwierigkeiten, ja, als ist israelischer Historiker.
Ja, ich habe das verfolgen
auch können. Ein Moshe Zuckermann hat Schwierigkeiten. Ja, Herr Bogatzki, lassen Sie uns über BDS sprechen. Ja. BDS ist auch etwas, wird in immer mehr Ländern in Europa gesagt, BDS ist anti-israelisch, ist antisemitisch. Wer sich für BDS stark macht, dessen Konto wird auch gekündigt. Mhm. Ja, was ist BDS? Ist das was Verwerfliches? Ist das was Legales? Wie beurteilen Sie das? Für was steht es?
Jedenfalls ist es nicht das, was es ihm nachgesagt wird. Mhm. BDS, Boykott, Disinvestment and Sanction.
Ja.
Sanktionen gegen Israel, Kapitalentzug zu Israel und Israel in seiner Gesamtheit, kulturell, wirtschaftlich, monetär, vollständig boykottieren. Mhm.
Aber spricht BDS Israel damit das Existenzrecht ab? Weil wenn das passiert, dann wovon lebt der Staat? Das ist ja vollkommen Isolation.
Ja, das der Begriff Existenzrecht, der wurde an Deutsche noch nie ausgegeben oder gefragt. Also Herr Bogatzki, zeigen Sie mal Ihr Existenzrecht oder Frau Bundeskanzlerin oder Volk von Deutschland.
Gut, ich frage anders. Also was soll denn BDS erreichen? Wo würden Sie sagen, dann hat BDS sein Ziel erreicht? Soll Israel von der Landkarte verschwinden? Sollen die Israelis weggehen? Oder wo sagen Sie, dann soll Israel einen Wandel durchmachen? Was ist das Ziel von BDS?
Ich denke,
Sie wollen ja jetzt keine Zurückvertreibung. Das wollen Sie nicht.
Nein, ich grundsätzlich will ich das, was der Palästinenser Recht ist.
Was ist der Palästinenser Recht?
Ihr Land.
Ist es möglich, dass Israelis und Palästinenser, wie das früher der Fall war, in Palästina leben können?
Juden und Muslime als Palästinenser hundertprozentig.
Also da haben Sie kein Problem damit?
Absolut. Drusen, Christen, Katholiken,
alle.
Juden und Muslime, die hockten da an der Levante und haben ihre Oliven angebaut.
Mhm. Also und wie würden Sie so einen solchen Staat nennen? Würden Sie sagen, vielleicht ein demokratischer Staat? Wäre das schon
die Lösung?
Für alle seine Bürger? Ja.
Für alle seine Bürger inklusive der religiösen Ausrichtungen. Es gab genauso gut Kommunisten, die lebten zusammen. Es war ihr Palästina, ob nun Jude oder Muslime.
Oder Atheist.
Oder Atheist. Mhm.
Das heißt, wenn Israel seinen Zionismus aufgeben würde, dann hätte es als palästinensisch-israelischer Staat ein Existenzrecht.
Der Begriff
Existenz. Der wird benutzt, ich will ihn nutzen. Ja. Ich meine, man würde nicht auf die Idee kommen zu sagen, also wäre damals nicht auf die Idee gekommen, wenn man auf die Idee gekommen wäre, hätten alle gedacht, Nationaldeutschland, Nationalsozialismus hat ein Existenzrecht. Niemand konnte ein Existenzrecht für einen nationalsozialistischen Staat haben. Mhm. Es gibt ein Existenzrecht für Deutsche, für Deutschland, aber nicht für ein nationalsozialistisches Deutschland. Ja. Aber es wird hier von dem Existenzrecht Israel gesehen, aber es ist ja ein zionistisches Regime möchte ein Existenzrecht. Mhm. Es gab ja auch kein Existenzrecht für den Apartheidsstaat Südafrika. Es gibt ein Existenzrecht für Südafrikaner.
So ist es, ja.
So, verstehen Sie das? Oder verstehe ich es richtig?
Ja, so ist es klar. Mhm.
Also wo ist das Problem? Demokratie kann man doch. Man weiß doch, wie es geht.
Warum ja, das nicht gemacht? Aber doch nicht mit den Sandnegern zusammen. Entschuldigung, wenn ich dieses böse Wort verwende. Israel soll zionistisch sein.
Nicht jüdisch?
Das geht nicht. Die Juden warten darauf, dass durch Gott ihnen das Land gegeben wird. Nicht, dass ein Herr Gurion oder Herr Weizmann oder wer auch immer durchs Hintertürchen in der UNO dann noch abgekaspert hat, den drehen wir noch auf die Seite mit der Abstimmung
gut, 181. Gut, wenn man das sieht, dann muss man sagen, ja, die Juden, die so religiös sind, da können die lange warten, bis Gott kommt, in den Staat gibt. Aber der Jude selber definiert sich, also der gläubige Jude ja auch, dass er sich an die Tora hält oder dass die Mutter eine Jüdin ist. Das ist was für Leute, die sehr religiös sind. Es gibt auch jede Menge Nicht-Religiöse. Ich glaube, 65% der israelischen Bewohner mit jüdischem Hintergrund sehen sich gar nicht als religiös. Ja. Aber dieser Zwangszionismus wird ihnen... Das wie wenn alle Amerikaner wären Scientology. Das ist natürlich absurd. Aber wir kriegen, also ist nicht unlösbar. Man müsste einfach nur das tun, was alle anderen Staaten auch versuchen zu tun. Menschen der unterschiedlichsten Hautfarbe, Religion, Einstellung treffen sich in einer Demokratie und haben alle dieselben Rechte. Wo ist das Problem? Gibt's doch schon. Kann man doch nachmachen, kann man doch nachfragen. Ja. Muss ja nicht in Deutschland nachfragen. Wie macht ihr das denn in Kanada?
Ja, oder beispielsweise. So? Oder bis vor einigen Jahren noch in Syrien.
Ja. Also das heißt, dass es nicht geschieht, hat einfach damit zu tun, dass Menschen extrem verbohrt sind. Würden Sie das so sagen?
Ich würde es drastischer ausdrücken, aber verbohrt trifft es.
Und wie würden Sie es drastischer ausdrücken?
Faschistisch sind. Mhm.
Woran machen Sie den Faschismus fest? Weil das ist ein sehr hartes Wort.
Ja.
Das liest man jetzt in der Deutschen Zeitung, beim Tagesspiegel sehe ich es nicht, Junge Welt sehe ich es auch nicht, Welt auch nicht, in marxistischen Gazetten sehe ich es auch nicht, ich sehe es nicht. Sie benutzen das Wort faschistisch. Woran machen Sie das fest?
Ja, an Forschung, die sowohl israelische als auch amerikanische und deutsche Historiker herausgefunden haben. Den Faschismus kann man nicht an einer Sache, an einer Uniform oder an Konzentrationslager
nur festmachen.
Es sind viele Faktoren. Der Faschismus ist die brutalste Form des ausgewucherten Imperialismus. Und der ist so beweglich, so flexibel, wie es Israel nun mal zeigt. Mhm. Heute hier, morgen da, mal machen wir Frieden mit den Türken, dann wieder...
Dann sind wir sogar mit einem auch faschistischen Saudi-Arabien letztendlich zusammen, was hier so nennt sich als Golfmonarchie.
Ja.
Und trotzdem wird ja hier ständig, es ist die einzige Demokratie im Middle East.
Ja.
Ist es nicht, sagen Sie.
Das ist die... Nicht einmal die letzte Demokratie im Middle East. Außer wenn Demokratie bedeutet, was Israel darstellt, dann müssten auf deutschen Straßen aber auch Patrouillen mit voll beladener Montur und erstmal in eine Moschee reinrennen oder auch in eine Synagoge oder in eine Kirche und niederballern, was das Zeug hält. Und dann fahren wir nach Hebron oder nach Magdeburg oder nach München und hängen ein Schild auf für Dr. Goldstein, der 1992 in Hebron mit einem Maschinengewehr 29 betende Muslime umgebracht hat.
Der hat heute ein Denkmal dort.
Der hat
ganz offiziell.
Ja, ganz offiziell. Das wird mit Messing und schön geputzt. Das sind, seine Hände sind rein, steht da drauf. Er ist Sohn Israels.
Er ist,
also wenn das Demokratie ist,
ja,
dann können wir keine, dann kann Deutschland keine Demokratie sein.
Dann sollten wir uns angleichen.
Ja, dann entweder müssen wir mal eine neue Definition schaffen oder ein neues System.
Aber Herr Bogatzki, wir haben viel über die Linken geredet, gucken wir uns doch mal die Grünen an. Die Grünen machen ja auch ihren Kotau. Auch die AfD ist ein Freund dieses Israels, also eines faschistoiden Staates. Volker Beck kommt in ihrem Buch auch vor. Ich möchte ihn mal andersrum zitieren. Es ist bisher keinem Land gelungen, den Palästinensern eine sichere Heimstatt zu geben. Das hat er so nicht gesagt. Weil Sie von Sanktionen gesprochen haben, da sind Sie auch nicht allein auf weiter Flur. Es gibt andere, die sich auch trauen, Sachen zu sagen. Jürgen Totenhöfer kommt bei Ihnen vor, der sehr engagierten Journalismus da macht, muss man ganz klar sagen, auch als Mitherausgeber jetzt des Freitags. Ich zitiere ihn mal: Ich bin für Sanktionen gegen Israel, bis es eine gnadenlose Besatzung aufgibt und einen gleichberechtigten Palästinenserstaat zulässt, gegen jedes andere Land der Welt, das Menschenrechte derart verletzt, wären längst Sanktionen verhängt worden. Das ist absolut richtig. Und Sie stellen die Frage: Gab es jemals ein Je suis Gaza? Ja. Gab es nicht. Es gab Je suis Charlie, aber es gab kein Je suis Gaza, weil es seit 70 Jahren schon normal ist. Da ist immer was.
Es ist wahrscheinlich, ja gut, Gaza, Palästina gehört immer, das ist wie Kohleflöze in China, die seit 60, 70 Jahren brennen, gibt's ja. So gehört Erschießen von Palästinensern, Rauben, Stehlen von Land.
Und das gehört einfach dazu.
zu unserer Wertegesellschaft, von der, wenn ich der Frau Merkel zuhöre, meint sie das wohl. Das gehört eben dazu, weil das ist eine Demokratie, Israel.
Jetzt muss man auf der anderen Seite sagen, Europa und Deutschland gehört parallel auch zu einem Land, was auch die Palästinenser wirtschaftlich unterstützt. Es wurden ja Multimillionen in den Aufbau Palästinas gesteckt, also in Gaza und im Westjordanland. Und dann gab es ja Kriege, die das alles kaputt gemacht haben. Also europäische Investitionen wurden vollkommen zerstört. Mhm. Und auch diese Wertegemeinschaft kommt dann für die Schäden der Israelis an den Palästinensern und baut das alles wieder auf. Ja. Haben wir, Sie fragen ja jetzt mal ganz zynisch, wir sind doch ein kapitalistischer Staat, Deutschland. Wo ist denn die Rendite, Herr Netanyahu? Was kriegen Sie denn dafür, dass Sie so solidarisch mit Ihren Steuergeldern umgehen müssen?
Ja.
Wo ist der Benefit?
Für uns,
ja.
Für beispielsweise Deutschland oder Europa,
ja.
Gar nicht. Es sind nur noch mehr Ausgaben, noch mehr Streitigkeiten und Kriege, Auseinandersetzungen. Wir in Deutschland haben davon gar nichts, außer Schlechtes.
Wenn man Ihr Buch liest und alle anderen Bücher dazu auch schon, Filme, was es dazu ja auch alles schon gibt, stellt man fest, die Situation, wie wir sie vor Ort haben, ist nicht nur von den Akteuren gewollt, sie ist auch von den Unterstützern im Hintergrund, die noch viel schlimmer sind, gewollt. Eine Menge Leute scheinen was von diesem Zustand zu haben, weil logisch können sie dem nicht mehr beikommen. Es ist alles gesagt.
Ja.
Es ist klar, dass da eine Atommacht Menschen, die mit einfachstem Gerät versuchen, sich zu wehren, seit 70 Jahren einfach platt machen. Und Sie schreiben es, das Ziel ist die Ausrottung.
Vollkommen
also richtig. Also verschwindet oder werdet hier platt gemacht. Also logisch können Sie dem nicht mehr beikommen. Warum wird dieses Land von allen mit Glaseehandschuhen, also nicht nur vom Westen, nicht nur von Europa, sondern auch von den arabischen Nationen?
Weil mutmaßlich, und die Mutmaßlichkeit wird in die Tatsache übergehen, weil mindestens jedoch Deutschland kein souveräner Staat ist.
Sondern ein Außenposten, der das sagen muss, was Washington möchte.
Sie haben es gesagt, so sage ich es. Mhm.
Hat natürlich auch mit unserer Verfassung zu tun, die ja nur ein Konstrukt war, oder auf die wir warten, nachdem das Grundgesetz ein Konstrukt war. Und damals mit dem 2+4-Vertrag hat ja Angela Merkel gesagt, das ist jetzt die Verfassung, hat nie drüber abstimmen lassen.
Ja, dann hätte sie aber auch die Artikel 146 radikal rausschmeißen müssen.
Ja, aber wie gesagt, dass wir das eben nicht haben, dass wir keine direkte Demokratie haben, dafür gibt es ja auch einen Grund. Da sind nämlich inzwischen so viele Privilegien eingepflegt, die würden dann alle offengelegt und die würden sicherlich so nicht mehr durchkommen. Und da sagen die das Ganze eben, die was davon haben, das wollen wir nicht, bring's gar nicht erst aufs Tablett. Lassen Sie uns zum Fazit Ihres Buches kommen und sind dabei beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Deutschland zahlt, glaube ich, 135 Millionen für diese Institutionen, die ja immer nur dann einschreitet, wenn nationales Recht irgendwie nicht greift.
Ja.
Nationales Recht greift wirklich nicht.
Ja.
Ja, sorry, dass ich lache, aber es ist absurd auch. Warum geben wir 135 Millionen an den Internationalen Gerichtshof, wenn er bei solchen Völkerrechtsverbrechen, die offenkundig sind, Kriegsverbrechen, Goldstone Report, ist ja alles belegt, nicht nur von uns, sondern es ist da.
International.
Ja, international bekannt. Warum, was machen die da in Den Haag dann? Sie schaffen es doch, Milosevic vorzuladen, afrikanische Potentaten vorzuladen. Warum lädt man nicht mal einen Netanyahu oder so vor? Einfach mal vorladen.
Vorladen und jetzt, hör mal zu, Herr Netanyahu, jetzt gibt es zweimal lebenslänglich und das ist noch wenig. Nein, der Herr Netanyahu gehört zu unseren Partnern, womit unsere nicht meine sind, sondern diejenigen, die von Staatsräson parlieren. Wir geben also, Deutschland gibt an unzählige NGOs nach Palästina, fördert dadurch Korruption. Deutschland gibt Milliardensubventionen nach Israel. Es wird Aufbau betrieben in Gaza oder in den autonomen Gebieten.
Also die Ghettos werden frisch gestrichen.
Auch ein neuer Mast wird aufgestellt und vielleicht sogar eine kleine Praxis eröffnet. Und ein Jahr später wird es dann niedergerissen, weil ein Stabbing-Opfer dort seine Familie wohl hatte.
Und diese ständigen weiteren Siedlungen, die ja ganz bewusst zwischen palästinensischen Dörfer, illegale, um das Land vollkommen zu zersiedeln. Und auch die Mauer findet ja auf Gelände statt, was ja Israel nicht gehört.
Ja.
Ja? Das alles wird ja hingenommen. Also immer mit Sicherheit wird es begründet.
Ich arbeite in einem Bereich, wo auch von tumorösen Dingen die Rede ist. Und diese Siedlungen sind wie Metastasen. Sie sind wie Metastasen, die sich ausbreiten. Und wenn sie erst mal da sind, sind diese durch Checkpoints, ja, durch israelische Straßen, durch Wachschützen, sind diese fest drin. Mhm.
Die kommen auch nicht,
die kommen auch nicht mehr raus. Die Bleie sind da fest installiert in palästinensisches
Land. Man gibt ja auch diesen israelischen Siedlern, die alle natürlich extrem hardcore rechts außen sind und sich als die Bibel als ihr Mandat sehen, wird nicht verhandelt, gibt ja auch die Möglichkeit, auch wenn sie von illegalem Land in die Hauptstadt fahren, ja, oder nach Tel Aviv fahren, dass sie auf Highways fahren, die nur für Israelis sind, damit sie das Gefühl haben, sie sind immer im eigenen Land.
Ja. So, dieses so Gefühl soll auch noch vermittelt werden.
Man müsste sich vorstellen, wir würden praktisch in Polen anfangen zu arbeiten, würden da deutsche Städte aufziehen, dann würden wir Highways dort runter, wo die Polen keinen Zugang hätten, damit wir immer das Gefühl, wir sind jetzt wieder im alten Land. Ja. Also man muss das mal umdrehen, um das überhaupt das zu verstehen.
So grausam ist aber die Tatsache in Israel.
Wie lange geht das noch? Ist dieses Regime wirklich so stabil, wie es in unserer Presse steht? Wir hatten mit Petra Wild mal gesprochen, die sagt, so stabil ist es nicht. Sehen Sie es ähnlich? Und da muss man schon Fantast sein, um daran zu glauben, dass nach 70 Jahren sich was verändert.
Ich denke, dass das ein Staat, die Bevölkerung eines Staates, welches so inhomogen ist wie das Israels, nicht auf lange Sicht so radikal weitermachen kann mit den neofaschistischen Handlungen, mit den Änderungen von Gesetzen. Hier darf nur der Jude laufen, da darf nur der Araber laufen.
Aber auch die Pressezensur steht hier über allem. Also ja, frei atmen kann man ja nicht. Sobald man staatskritisch wird, hat man auch als Jude ein Problem.
Ja, Gideon Levy, beste Beispiel. Ja. Guter Journalismus, sachlicher, seriöser, ist in Demokratien, wie Frau Merkel sich vorstellt, nicht gern gesehen.
Mhm. Das Fazit Ihres Buches, können Sie das ziehen?
Ja. Und zwar, seid Menschen für Menschen. Denkt nach, bevor ihr eine Israel-Fahne schwingt, was das tatsächlich für eine Farbe und für Symbole sind.
Für was das steht?
Ja.
Es steht, für was steht es? Steht es für die jüdische Religion, den jüdischen Menschen? Für was steht es denn?
Es steht für Unterdrückung, für Landraub, für Apartheid, für Kolonialismus, für den übelsten Imperialismus, den wir seit 70 Jahren auf diesem Planeten, den einzigen, den wir haben. Mhm.
Sie sagen, wie gesagt, Nullkonsum israelischer Produkte und Sie ziehen das noch weiter, weil das Ganze ja komplex ist, Deutschland raus aus der NATO.
Ja, absolut.
Warum? Ist doch ein Sicherheitsbündnis.
Vielleicht für die USA. Als Stationspunkt, weil als die Russen 1994 Deutschland verlassen hatten, haben sie ihr ganzes Geraffel mitgenommen, entsprechend des 2+4-Vertrages. Wir haben 2017, immer noch sind Atombunker von den Amis auf deutschem Boden.
Ja.
Und ich denke, das ist nicht gut für Deutschland. Mhm. Das ist sehr schlecht für Deutschland.
Deutschland hat mit Rammstein auch den wichtigsten aus amerikanischen Brückenkopf, so von wo aus Krieg organisiert werden und logistisch unterstützt.
Ja. Und wir sollten uns, wenn wir noch ein bisschen deutsch sein wollen im Sinne von Kulturwerdung, sollten wir uns von diesen ganzen extrem negativen Organisationen und unseren Partnern, es sind lediglich die Partner der Interessen, die Merkel vorschreibt. Wir sollten uns davon dringend distanzieren und die Jugend sollte aufwachen.
Angela Merkel ist in der DDR geboren, genau wie Sie. Was ist da falsch gelaufen, dass Angela Merkel so geworden ist, wie Sie geworden sind? Und Sie sind ja ganz anders geworden. Was ist da? Was war da los?
Ja, ich weiß.
Ist doch auch antiimperialistisch geprägt worden.
Ja, es gab sicher in der DDR auch natürlich Mitläufer und sie wollte als Pastorentochter wohl Physik oder irgendwas studieren.
Ja.
Und wollte schnell Karriere machen in irgendeinem Institut. Also hat sie FDJ-Sekretärin gemacht, irgendwas, immer schön treu die Fahne geschwungen. Sie ist eine Mitläuferin.
Aber das läuft für sie ganz gut, dieses Mitlaufen.
Ja, natürlich. Ihr ist ja sowieso alles egal. Man spricht von der Teflon-Lady.
Ja.
Und nun hat sie es nicht gepackt in ihrem kleinen Physiklabor. Und ab frühen 90ern hat sie sich dann etabliert bei der CDU. Und eine eigene Meinung hat sie nicht.
Sie ist aber zuverlässig.
Ja, nur sie sollte die Zuverlässigkeit, die sie an den Tag legt, für Deutschland hergeben und nicht für ihre Partner.
Versuchen wir mal für Angela Merkel, was die Israel-Politik angeht, eine Lanze zu brechen. Vielleicht will sie anders, aber sie kann es nicht. Weil sie ähnlich wie Barack Obama, als sie eingestiegen ist und nach Wiener oben festgestellt hat, dass das alles ganz anders läuft. Sie wird ja auch abgehört immer noch und so. Das ist ja. Also vielleicht hat sie irgendwann verstanden, dass, ja, vielleicht hat sie irgendwann verstanden, da wo sie reingeraten ist, da kann man nicht mehr aussteigen. Glauben Sie das? Oder ist das da eine Tiefenstaat-Behauptung?
Die Frau ist jetzt 62 oder so. Mhm. Die hat ihr Ding in den letzten 20 Jahren durchgezogen, so wie sie es immer gemacht hat. Da ist nicht viel charakterliche oder intellektuelle Veränderung zu erwarten. Also die zieht das noch durch, solange es eben geht, und dann kriegt der Nächste die Schaufel in die Hand.
Mhm. Woher kommt diese philosophische Ader, alles, was Israel tut, gut zu heißen und was Israel eben nicht gut tut, das einfach unter den Teppich oder den Ball extrem flach zu halten? Gerade als Pastorentochter. Wo ist das? Was ist da das Motiv dahinter? Die Dinge so, als Physikerin muss man doch sehen, was ist.
Ja, da sollte sie ja die Naturwissenschaft immer irgendwie wenigstens gestreift haben.
Genau. Warum wird das so gesehen? Ich kann mir nicht vorstellen, Angela Merkel ist bestimmt keine dumme Person im Sinne von dumm. Sie weiß sehr wohl, was sie tut.
Ja. Das muss sie irgendwann mal, wenn auch ihre Zeit gekommen ist, mit ihrem Gewissen vereinbaren. Das ist meine Aussage dazu.
Mhm. Zum Schluss ein Satz, den ich in Ihrem Buch gefunden habe, den können Sie vielleicht noch mal etwas ausschmücken. Wir verlangen Demokratie, nicht Parlamentarismus. Ist das nicht dasselbe?
Nein. Und genau genommen würde ich auch lieber einen republikanischen Staat haben wollen, statt einen demokratischen.
Wo ist der Unterschied?
Dass es wirklich vernunftbegabte Menschen einen Ältestenrat gibt.
Also sowas wie eine Räterepublik auch, wo mehr Partizipation auf der lokalen Ebene stattfindet?
Ja.
Mhm. Wie würde das aussehen?
Das sage ich Ihnen, wenn es soweit ist.
Mhm. Sie sind in Bayern beheimatet, da hatten wir sowas ja schon mal.
Ja.
Eine Räterepublik und so etwas. Glauben Sie, dass wir uns in Europa dahin wandeln müssen, dass wir sagen, Schluss mit der repräsentativen Demokratie?
Ja, natürlich.
Weil wer sind die da
wir repräsentieren? Wir repräsentieren ja lediglich eine Show, eine Makulatur. Das Grundgesetz und 10.000 andere Gesetze. Und für wen ist es gut? Mhm. Ist das Grundgesetz für mich gut? Kann ich Artikel 26, kann ich das beim Staat einfordern? Hör auf mit Waffenverkäufe zu den Saudis, damit die das für den IS in...
Können Sie nicht?
Nee, kann ich nicht. Also ist das ganze Ding doch erstmal, hat einen thermischen Wert.
Ja.
Ne? Und ich wünsche mir etwas mehr in Richtung Kant oder Fichte.
Ja.
Lass die Vernunft sprechen.
Mhm.
So, und das können nicht Leute aus dem Physiklabor sein, die Grundlagenforschung gemacht haben, was ich mit...
Ja. Können sie auch, aber es sollte wenigstens dann transparent sein, was sie tun.
Ja.
Also diese Macht in dieser Stadt lebt ja vor allem von kompletter Intransparenz, auch was die Rüstungsexportpolitik angeht, dass sie immer im Nachhinein erfahren, was sie falsch gemacht haben. Und wenn jemand in dem parlamentarischen Kontrollausschuss darüber redet, dass sie gerade das Gesetz übertreten, dann macht er sich schuldig. Das muss man sich mal vorstellen, juristisch gesehen. Wenn ein Politiker, Mitglied des Deutschen Bundestages, in dem Ausschuss dem Staat nachweist, dass er das Gesetz übertritt, dann ist nicht der Staat dran, sondern der darauf hinweist,
dass
er es öffentlich macht. Ja. Herr Wogatzki, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja.
Es war ein Ritt,
ja,
muss man dazu sagen, aber das Buch ist auch komplex, 470 Seiten, möge keiner sagen, er hätte es nicht gewusst, mit einem Vorwort von Evelyn Hecht-Galinski, die als Streiter in der Sache den harten Grabenkampf seit vielen Jahren führt und auch dieses Buch geschrieben hat, Israel darf alles, das 11. Gebot. Ist das für Sie auch eine Art Entgiftungsprozess, weil Sie haben jetzt 1,5 Jahre an dem Buch geschrieben, aber Sie haben ja, das hat gärt in Ihnen ja viel länger schon. Ist damit das Thema vorbei oder wollen Sie sich weiter damit beschäftigen?
Nein. Ich habe durch meine Kindheit, wie eingangs erwähnt, arabische Wurzeln und fühle mit, was die Menschen dort erleiden müssen.
Mhm.
Mir wurden die Ursachen von Krieg und Zerstörung beigebracht und ich sehe das 2017 immer noch.
Mhm.
Ich bin im Laufe der vergangenen Jahre dann auf die Seite von Evelyn Hecht-Galinski gekommen, Sicht vom Hochblauen, und dachte mir, Moment mal, das kann kein, diese Seite kann nicht auf einem deutschen Server sein. Da spricht ja endlich mal jemand aus, was Phase ist, Fakt spricht. Und habe dann, als ich dreiviertel bis ganz fertig war mit meinem Manuskript, habe ich ganz schüchtern mal ein paar Seiten zur Frau Hecht-Galinski geschickt, mit der Bitte, ob sie
sich das mal anschaut.
Ja, und dann habe ich dann das alles ausgedruckt, ihr geschickt. Und seitdem arbeiten wir für Palästina und für eine von Imperialismus mindestens ja auch reduzierte Welt.
Also ich fasse mal das zusammen. Sie wünschen sich einen demokratischen Staat Palästina, in dem, wie das auch schon mal der Fall war, alle Bürger, alle Konfessionen demokratisch leben können, alle haben dieselben Rechte. Dieser Staat, wie sollte der sich nennen?
Palästina.
Palästina, Israel, Israel, Palästina.
Das ist ein Kunstwort, Israel. Ja. Das Land hieß Jahrhunderte Philistin.
Ja.
So, dann im Deutschen war das ein Palästina oder wie die Araber sagen, Palästin.
Aber wichtig ist, alle, die dort jetzt leben, sollen dort auch weiterleben können. Ja, auch das Zurückzugsrecht der Palästinenser, die das denn überhaupt wollen. Das wollen ja gar nicht alle. Viele leben ja überall in der Diaspora.
Ja.
Gut, aber dass eben alle demokratisch dieselben Rechte haben und nicht eine Blut- und Bohrenpolitik betrieben nach dem Motto, wenn du mit der Religion kommst, mit der Mutter kommst, hast du die Rechte und sonst eben nicht, sondern einfach so, wie das sich gehört in der Demokratie.
Ja.
Das ist das, was sie sich wünschen.
Ja, vor allem aber zuerst, dass Deutschland aufhört, Waffen zu veräußern. Wie erwähnt, Artikel 26, Punkt 1, sehr schön. Punkt 2 hebt 26.1 auf.
Ja.
Nicht wahr? Und diese Art, das ist nicht Demokratie, das ist nichts Greifbares, da hat der Bürger nichts in der Hand. Da sollte man dann gearbeitet werden.
Glauben Sie, wenn Leute dieses Buch jetzt lesen und es kaufen werden, das wird mir sicher, dass viele sagen, der spricht auf, was wir ja alle wissen, das ist ja nichts, das sind alles öffentliche Quellen, das ist jetzt nicht geheim recherchiert. Das heißt, einer spricht es so aus, oder glauben Sie, dass Ihnen der Hass entgegenschlägt, Antisemit, was ist mit Ihnen falsch gelaufen? Sie sehen es vollkommen verzerrte Sichtweise. Was glauben Sie, was passieren wird?
Also
Sie werden nach so einem Interview, gerade bei so einem Thema, dazu angesprochen werden.
Ja.
In der Firma, privat, auf der Straße.
Ja, ich arbeite im
Öffentlichen. Auch von falschen Leuten. Die, wissen Sie, wenn Sie das Richtige sagen, sind Sie ja nie sicher vor falschem Beifall. Und den werden Sie auch angesprochen.
Ja. Ja, ist ja, wenn jemand seine Meinung äußern möchte, was ich mich betiteln will mit XY, Antisemit oder was auch immer, die das Hirn so hergeben mag, ist nicht meine Meinung. Das ist die Meinung von anderen Personen. Ich kann mich denen nicht widmen. Ich widme mich nur Vernunftgründen. Nicht wahr? Und die Antisemitismuskeule, die Masche, die ist jetzt schon ein paar Jahre überbeansprucht.
War dieses Buch, letzte Frage an Sie, möge keiner sagen, er hätte es nicht gewusst, mit einem Vorwort von Evelyn Hecht-Galinski, war das für Sie auch ein Reinigungsprozess?
Ja. Reinigungsprozess und umso mehr auch auf die Menschen, die wir als Vorbilder nehmen sollten, beispielsweise Evelyn Hecht-Galinski, Norman Finkelstein, Noam Chomsky, die als Motivation nehmen. Das ist auch ein Teil der Intention meines Buches.
Herr Bogazzi, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Faris Bogazzi. Ich kann dieses Buch nur dringend ans Herz legen. Möge keiner sagen, er hätte es nicht gewusst. Für mich kommt dieses Buch nach dem Buch von Ilan Pape, die ethnische Säuberung Palästina, auf Platz 2. Es ist knackig zusammengefasst und wenn man es so liest, und ich habe viele Bücher zu dem Thema schon gelesen, dann stellt man sich die Frage, wie man auch als Journalist das immer wieder so in den Hintergrund drängen kann, dass man zur Tagesordnung übergehen kann. Und das sollten wir eben nicht tun. Ich glaube, wir müssen hier alle Druck machen. Das können wir auch, indem wir vielleicht mal an unseren Bundestagsabgeordneten schreiben oder aber das Thema nicht nur auf der Straße, am Stammtischen, sondern ganz öffentlich diskutieren. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, auch bei der nächsten Demonstration für Israel oder für Palästina hingehen und sagen, mit sich mit seinen Argumenten, die man hier finden kann, einfach einbringt. Das ist, glaube ich, der richtige Weg, sich selber schlau machen. Eine eigene Meinung bilden zu diesem Thema und keine einfach übernehmen. Gehört auch Mut dazu, gegen den Mainstream dann natürlich dann anzuargumentieren. Aber ich glaube, wir sind ja da draußen mutig. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.